Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Neukölln-Komplex. Dieser Begriff steht für eine Serie von mutmaßlich rechten Anschlägen, die seit einigen Jahren in Berlin-Neukölln verübt worden sind. Und diese Anschlagsserie trifft vor allem Menschen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Aufgeklärt wurde sie bislang nicht, trotzdem die mutmaßlichen Täter eigentlich bekannt sind. Ganz im Gegenteil, vor wenigen Tagen wurden sogar zwei Staatsanwälte abgelöst. Einer zum Beispiel, weil ein Telegram-Chat nahelegt, dass dieser mit den Verdächtigen sympathisiert.
Der Vorwurf, dass Mitarbeiter von Sicherheitsbehörden oder sogar Richter rechtsextremen Netzwerken nahestehen, wiegt natürlich schwer. Doch zeigen weitere Fälle, Verstrickungen zwischen staatlichen Behörden und rechtsextremen Netzwerken sind nicht von der Hand zu weisen. Jochen Dreyer mit Beispielen aus den letzten Jahren.
Bei der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund zum Beispiel, da war während des Mordes an Halid Yozgat in Kassel im Jahr 2006 ein Beamter des Verfassungsschutzes anwesend. Seine Rolle wurde nie wirklich geklärt. Während der Aufarbeitung des Falles aber wurden Akten vernichtet, was wiederum zu mehreren Rücktritten in Landesämtern für Verfassungsschutz führte. Ein weiteres Beispiel. Unter dem Namen Hannibal wurde im Jahr 2018 eine Art Schattenarmee bekannt, zu dessen Netzwerk Bundeswehrreservisten, Beamte der Kriminalpolizei, Angehörige von Spezialeinsatzkommandos, Richter, Mitarbeiter des Verfassungsschutzes und anderer deutscher Sicherheitsbehörden gehören sollen. Und beim sogenannten Neukölln-Komplex, einer rechten Anschlagsserie in Berlin-Neukölln, mussten in dieser Woche zwei Staatsanwälte ihren Hut nehmen.
Es führt auch dazu, dass man sich langsam fragt, wer schützt uns da eigentlich? Will uns da überhaupt jemand schützen? Oder gibt es da intern bei den Sicherheitsbehörden so erhebliche Widerstände, dass möglicherweise auch Ermittlungen vereitelt worden sind?
Sagt der Neuköllner Christian von Gillieu im rbb-Fernsehen. Im Februar 2017 brannte sein Auto, die Vermutung, eine Tat von Neonazis, weil Gillieu sich privat gegen rechts engagiert. Doch die Ermittlungen stockten. Und nicht nur in seinem Fall. Bis Juni dieses Jahres wurden in den 9 Monaten davor 137 rechte Straftaten registriert. In 7 Jahren gab es 2800 Brandstiftungen. Seit Jahren wird von Opfern Aufklärung gefordert. Jetzt deutet sich an, Verstrickungen der Behörden ins rechte Milieu könnten eine Rolle spielen. Wie tief reichen diese Verstrickungen und was tun eigentlich die Medien dagegen? Andreas Förster, Rechtsextremismus-Experte bei der Berliner Zeitung, resümierte 2018 nach der Urteilsverkündung im Prozess gegen den nationalsozialistischen Untergrund NSU.
Mir selbst sind allerdings ehrlich gesagt damals nicht die Gedanken gekommen, dass es da einen rechtsextremistischen Hintergrund geben könnte. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, diese Mordserie tatsächlich damit in Verbindung zu bringen.
Dass die rechtsextremen Verbindungen von den Behörden teilweise gezielt vertuscht wurden, daran dachte erst recht lange niemand. Bis heute ist die Rolle der Sicherheitsbehörden wenig aufgearbeitet. Verfassungsschutz, Justiz und Polizei scheinen verstrickt gewesen zu sein. Kein Journalist hatte dies vorher erkannt oder recherchiert. Anders lief es im Fall Hannibal.
Was wir gemacht haben, ist ja zu zeigen, dass es eine strukturelle Vernetzung in bestimmten Sicherheitsfunktionen gibt. Also wir haben auf allen möglichen Mitgliedsebenen Menschen gefunden, die eigentlich dafür da sind, den Staat zu schützen oder auch den Staat überhaupt zu formen.
Christina Schmidt ist Journalistin bei der Tageszeitung Taz und deckte 2018 zusammen mit den Journalisten Martin Kaul und Daniel Schulz ein rechtes Netzwerk mit besten Beziehungen in Behörden auf. Hier haben Recherchen eine Gefahr aufgezeigt, bevor Pläne für Terroranschläge umgesetzt werden konnten. Der Verfassungsschutz hingegen hatte nach eigenen Angaben seit 2016 Kenntnisse des Netzwerks, handelte jedoch nicht. Deutlich wird also, es hat sich viel geändert seit dem fast gesamtgesellschaftlichen Versagen rund um den NSU. Doch stellen aktuelle Erkenntnisse wie beim Neukölln-Komplex die Frage, weiß die Gesellschaft genug über rechte Verstrickung? Und werden Behörden ausreichend kritisch von den Medien hinterfragt?
Der Umgang mit den Verbrechen des NSU, das Hannibal-Netzwerk, der Neukölln-Komplex. Das sind nur 3 Beispiele von rechter Gewalt, bei denen auch Behördenversagen eine Rolle spielt. Und teilweise kam es sogar zu einer Verquickung zwischen rechten Netzwerken und einzelnen Mitarbeitern in den Behörden.
Ja, sowas geht an die DNA unserer Gesellschaft und umso wichtiger ist es, dass die Öffentlichkeit davon erfährt, dass die Medien dazu also recherchieren und darüber berichten. Wie werden JournalistInnen dieser Anforderung gerecht? Das haben wir Heike Kleffner, Autorin und Geschäftsführerin des Verbandes der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt gefragt.
Ich glaube, man muss einfach sehen, dass es 3 sehr unterschiedliche Komplexe sind. Beim NSU vor der Enttarnung des NSU-Kerntrios im November 2011, da sind alle Journalistinnen ausnahmslos, und ich würde mich da einschließen, völlig unkritisch dem institutionellen Rassismus der Polizei gefolgt. Nämlich dem Polizeinarrativ und der Polizeiermittlungsrichtung, die Mörder von 9 migrantischen Zuwanderern, Männern, die Kleinunternehmer waren, die können nur aus der türkisch-kurdischen Community kommen. Und das hat die Berichterstattung wirklich zu einem Schlag ins Gesicht für die Opfer gemacht über ein knappes Jahrzehnt. Wenn wir uns jetzt Rechtsterrorismus post NSU anschauen und zu den beiden weiteren Komplexen kommen, die Sie eben genannt haben, Hannibal und Neukölln, da muss man sagen, bei Hannibal war die Taz lange Zeit mit einigen wenigen Fachjournalistinnen und Journalisten ganz allein auf weiter Flur, also fast 1,5 Jahre, bis dann klar wurde, und das muss man, glaube ich, auch deutlich sagen, dass tatsächlich bewaffnete rechtsextreme Polizisten und Elitesoldaten für den Tag X eben so viele Waffen gehortet hatten, dass niemand mehr so tun konnte, als wenn das jetzt einfach nur dumme Jungenstreiche gewesen seien, sondern ernsthafte rechtsterroristische Netzwerke, die tatsächlich politische Gegnerinnen internieren und im Zweifel auch liquidieren wollen. Und beim Neukölln-Komplex, finde ich, haben lokale Medien, also vor allen Dingen der RBB, aber auch die Taz und der Tagesspiegel und die Morgenpost, von Anfang an etwas getan, was viel häufiger getan werden müsste. Nämlich, sie haben die Polizeiberichterstattung kritisch hinterfragt. Und sie haben vor allen Dingen mit den Betroffenen, mit ihren Anwältinnen und Anwälten und mit den vielen zivilgesellschaftlichen Initiativen und Beratungsstellen zusammen recherchiert, denen zugehört, selbst recherchiert. Und da haben die Medien wirklich eine sehr wichtige Rolle dabei gespielt, das Problem in den Fokus von sehr vielen Menschen zu rücken und auch der politischen Verantwortlichen.
Nun hat sich ja schon nach den NSU-Verbrechen und dem anfänglichen Versagen der Medien einiges getan. Diese haben daraus gelernt. Es gibt Rechercheteams, es gibt Rechercheverbünde, die sich mit diesen Themen, also Rechtsextremismus, aber auch Verquickung mit Behörden intensiv auseinandersetzen und die für sich auch in Anspruch nehmen, dass sie diese Themen qualitativ gut bearbeitet haben. Wie schätzen Sie das ein? Kann man schon sagen, dass die Medien gelernt haben aus der Vergangenheit?
Das Problem ist, dass es oft eben doch nicht ausreichend Ressourcen gibt, um Themen und einzelne Komplexe auf einer langen Strecke zu recherchieren. Und dass es natürlich auch für die Rechercheverbünde eine unglaubliche Arbeitsverdichtung gibt. Was viele Jahre lang eine sehr wichtige Komponente war in der Berichterstattung über rechtsextreme Aktivitäten und auch rechtsextremen Terror, ist, dass es in den regionalen Medien so große Kürzungen gab, dass es immer nur noch sehr an Einzelpersonen hängt oder wenigen Personen. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass die einzelnen Medienhäuser, die Kolleginnen und die Redaktionen, die das dann vor Ort machen, mehr stützen würden und denen mehr Ressourcen zur Verfügung stellen würden.
Jetzt ist die eine Seite, dass Medien vielleicht mehr Ressourcen brauchen, wie Sie sagen, aber die andere Seite ist, dass man das im Prinzip auch mit so einer Art journalistischem Endgegner zu tun hat, wenn es darum geht, dass in den Behörden, die eigentlich solche Fälle ermitteln sollen, es Verbindungen zu den rechtsextremen Netzwerken gibt. Das ist ja ein riesiges Problem. Wie bewerten Sie das eigentlich? Ist das Einzel oder sind das mehrere, muss man sagen, aber sind das trotzdem immer noch Einzelfälle oder haben wir es hier mit einem ganz grundlegenden strukturellen Problem in den Behörden zu tun?
Ich habe ja im letzten Herbst zusammen mit Matthias Meissner vom Tagesspiegel den Sammelband Extreme Sicherheit herausgebracht, und was in dem Sammelband deutlich geworden ist, ist, dass es tatsächlich ein flächendeckendes Phänomen ist, dass beispielsweise es rechtsextreme Chatgruppen gibt oder anders, Chatgruppen, in denen rechtsextreme Inhalte getauscht werden unter beispielsweise USK-Polizisten in Bayern, ebenso wie unter Polizisten in Frankfurt. Es gibt noch ein weiteres rechtsextremes Chatnetzwerk in Hessen. Gleichzeitig haben wir das Phänomen, dass wie beispielsweise in der Gruppe S in NRW, aber auch in Baden-Württemberg, dass das eben nicht alleine die uniformierten Polizeibeamten betrifft, sondern dass es zum Teil eben auch Verwaltungsmitarbeiter sind. Und es gibt ein weiteres relativ flächendeckendes Phänomen, und das ist auch sehr beunruhigend, nämlich dass Daten abgefragt werden von sogenannten politischen Gegnerinnen und Gegnern ohne dienstlichen Anlass. Das bekannteste Beispiel ist sicherlich der NSU 2.0. Also diese Datenabfragen sehen wir aber auch durch Polizeibeamte, unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern. Es gab es auch in Brandenburg, es gab es in Berlin, auch versehen mit Drohbriefen. Und deswegen sollte man nicht den Fehler machen, zu sagen, ja, die sind alle miteinander vernetzt, sondern wir sehen kleinere Gruppen und Netzwerke, die aber schlagkräftig genug sind, um Menschen ernsthaft zu bedrohen. Und wir wissen seit dem Mord an Walter Lübcke spätestens, wie schnell aus öffentlichen Bedrohungen Menschen an den Pranger stellen, eben dann auch aktiver rechter Terror werden kann.
Ich möchte da trotzdem noch einmal die strukturelle Frage stellen. Haben die Behörden ein Problem oder sind die Behörden im Ganzen ein Problem?
Nein, die Behörden haben ein Problem und viele führende Polizeibeamte räumen das inzwischen auch ein. Und das Problem ist meiner Ansicht nach auch dadurch entstanden, dass lange Zeit immer so getan wurde, als wenn es Einzelfälle seien und nicht auf die Polizistinnen und Polizisten gehört wurde, die sehr frühzeitig darauf hingewiesen haben, dass die gesellschaftliche Polarisierung sich eben auch im Polizeiapparat und in ihren Dienststellen widerspiegelt, die sehr frühzeitig gesagt haben, wir müssen schneller handeln bei antisemitischen Witzen oder bei rassistischen Beleidigungen. Allzu oft sind diese Beamten und Beamtinnen als Nestbeschmutzerinnen hingestellt worden, sind nicht geschützt worden. Und das war natürlich ein fatales Signal.
Einschätzungen von Heike Kleffner vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt.